Man in Care gilt nicht nur in sozialen Berufen. Jedes Jahr organisiert die Schule meines Kindes eine Demonstration für weniger Müll auf den Straßen. Die Kinder gestalten im Vorfeld bunte Plakate mit schmissigen Sprüchen gegen den Dreck. Dann fährt die Polizei voraus. Die Kinder und Eltern laufen in der Mitte, die Berliner Stadtreinigung hinterher. Am Ende der Strecke versammeln sich alle Kinder für Reden und Gesänge. Der jeweilige Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin bedankt sich für das Engagement und verspricht Besserung im Kiez. Und ich weiß nicht, ob es mit der Kinderdemo zusammenhängt, aber mittlerweile wurden gut 20 neue Mülleimer der BSR in zwei Parks installiert. Das ist schön. Aber hintergründig geht es auch darum, dass die Kinder lernen, wie Demonstrieren funktioniert, wie sie Raum einnehmen und laut werden können, wie sie Veränderung anstoßen. Nach der letzten Schuldemo gingen mein Sohn und ich mit zwei anderen Kindern und ihren Eltern in ein Pizzarestaurant. Während die Kinder ihre Pizza einatmeten und anschließend auf den Spielplatz abzischten, unterhielten wir Eltern uns über weiterführende Schulen und Berufswünsche. In Berlin macht man sich darüber die ersten Gedanken, wenn das Kind in der dritten oder vierten Klasse ist. Sich umzuhören schadet ja auch nicht. Für meine anfänglichen Recherchen gab ich Berlin beste Gymnasien in die Suchmaschine ein und begriff bald, dass ich offenbar Teil einer Gruppe aus Oberhelikoptereltern war, die jedes Jahr 5 neue exzellente Gymnasien als Beute auserkiesen. Das ist das aktive Präsens von Auserkoren. Mein ehemaliger Deutschlehrer würde sich an dieser Stelle wohl freuen. Und sie nach einer kurzen Chancenrisikobewertung zur Aufnahmewahrscheinlichkeit mit ihren ehrgeizigen Bewerbungsschreiben überfluten. Ich fühlte mich sowas von ertappt. Zitze. Caio hat sich für eine Gesamtschule entschieden, sagte die Mutter, die mir gegenüber saß. Ich kannte sie nicht näher, denn ihr Sohn ging schon in die 6. Klasse. Aber ich wusste, dass sie als promovierte Archäologin an einem Institut arbeitete, genau wie Caios Vater. Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen? Fragte ich und meinte eigentlich, warum kein Gymnasium? Sie erklärte, dass sie und ihr Mann gemeinsam mit Caio überlegt hätten, wofür er sich in seiner Freizeit interessiere, wofür er sich gerne Zeit einräume und was ihm wirklich Spaß mache. Und die Interessen zeichnen sich in der Grundschule ja ab. Und bei Caio blieben am Ende 2 übrig, Musik und Politik. Dann hätten sie sich 4 oder 5 Oberschulen mit passenden Profilen in relativer Nähe rausgesucht und sind jeweils zum Tag der offenen Tür gegangen. Der Rest war dann Bauchgefühl, sagte sie. Das Musikgymnasium machte einen sehr elitären Eindruck. Die Gesamtschule hingegen wirkte auf Caio einfach richtig. Er fühlte sich wohl. Und die Wahlfächer haben ihn angesprochen. In dem Moment machte es Klick bei mir. Sie hatte absolut recht. Wo hatte mich das pure Leistungsstreben nur hingebracht? Bauchgefühl, notierte ich mir gedanklich 3-mal unterstrichen. Aber was tun, wenn mein Sohn, so unwahrscheinlich es auch ist, Investmentbanker werden will, weil es sein Bauchgefühl rät? Da kann man nichts machen, oder? Schließlich können nicht alle Erzieher werden. Und es muss auch ein paar Gutverdiener geben, die das Land wirtschaftlich am Laufen halten, richtig? Ha! So einfach ist das eben nicht, wie die britische Denkfabrik The New Economic Foundation in einer Studie gezeigt hat, die während der großen Finanzkrise entstanden ist. Mit ihr entkräften die promovierte Ökonomin Eilish Lawler und 2 weitere Expertinnen mehrere Jobmythen, an die viele von uns noch heute glauben. Zum Beispiel, dass Menschen, die viel verdienen, auch viel für die Gesellschaft leisten. Lawler und Co. haben das Einkommen von 6 Berufsgruppen gegen die Auswirkungen der Arbeit auf das Gemeinwohl abgewogen. Das Ergebnis? Die Berufe mit einem hohen Einkommen haben auch dem Gemeinwohl am meisten geschadet. Ein Investmentbanker hat zum Beispiel durch die ausgelöste Finanzkrise und die staatlichen Rettungsmaßnahmen mit jedem verdienten Euro einen Schaden von 8 Euro verursacht. Ein Topmanager in der Werbebranche hat mit jedem Euro Einkommen sogar 13 Euro an Schaden in der Gesellschaft angerichtet. Durch Stress, Überkonsum und Umweltverschmutzung. Hingegen spendet jeder Euro beim Einkommen eines BSR-Mitarbeiters der Gesellschaft einen Nutzen von 14 Euro und jeder Euro im Einkommen eines Erziehers macht 10 Euro für das Gemeinwohl. Denn die Eltern der Kinder können arbeiten gehen. Und im besten Fall werden die Kinder nicht nur aufbewahrt, sondern sammeln positive Erfahrungen und können sichere Bindungen zu ihren Bezugspersonen entwickeln, was wiederum die mentale Gesundheit und Lernerfolge unterstützt. Was das zusammengefasst bedeutet, schreiben die promovierte Unternehmensberaterin Esther Konieczny und die Personalentwicklerin Lena Stoßberger in Arbeit und das gute Leben. Dass die kapitalistische Marktökonomie nicht nur auf der Ausbeutung menschlicher und sozialer Ressourcen fußt, sondern gleichzeitig die entstehenden Folgekosten dieser Ausbeutungsverhältnisse externalisiert, also ausgelagert werden. Wohin ausgelagert? Ganz einfach, an die Gesellschaft und die Umwelt. Übrigens, Externalisierung, den Begriff kennen wir schon aus dem ersten Kapitel, als Beschreibung für die erlernten, nach außen gerichteten Bewältigungsstile, wenn Jungen und Männer unter Druck oder Stress geraten. Wir sehen also, dass von Männern gemachte Gesellschaften auch ein Spiegel sind, für ihren Umgang mit Gefühlen. Wir schätzen das Selbst höher ein als Beziehungen, individuellen Erfolg höher ein als das Gemeinwohl, den Geist höher ein als den Körper und das Denken höher ein als das Fühlen. Solche Prioritäten und Vorlieben entwerten Kernelemente unserer Menschlichkeit und tragen zu einem Rückgang familiärer und gemeinschaftlicher Bindungen und einer Trennung von sich selbst und anderen bei, lese ich in der Zeitschrift Psychology Today. In dem Artikel ist von einer Verbindungskrise die Rede und von drei Anzeichen, die wir global beobachten können. Ein Rückgang des Vertrauens- und Empathieniveaus, steigende Depressions- und Angstraten, zunehmende Einsamkeit und soziale Isolation auf der ganzen Welt. Das sehen auch Esther Konieczny und Lena Stoßberger so. Der Mangel an Beziehung und Fürsorge zugunsten der Dominanz wachstums- und leistungsorientierter Werte hat uns als Gesellschaft in diesen instabilen, prekären Zustand katapultiert. Was wir langsam begreifen, ist, dass Einkommenszuwächse ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu einer Zunahme von Zufriedenheit und Glück führen. Das Ergebnis aus mehr als 80 Jahren Forschung könnte man auch so beschreiben. Was der Mensch braucht, ist die Gewissheit, in Beziehung zu sein. Der Umkehrschluss liegt auf der Hand. Wir müssen Fürsorge zu einem Leitstern wirtschaftlichen Handelns machen, wie Konieczny und Stoßberger schreiben. Aber wie soll uns das gelingen? Und was bedeutet das für die berufliche Zukunft unserer Söhne? Zunächst einmal könnten wir unseren Söhnen erklären, dass Geld nicht alles ist. Dass die pure Profitorientierung à la »Solange die Zahlen stimmen, solange wir wachsen, sind wir als Gesellschaft gesund« am Ende auch ihnen schaden wird. Charlie Chaplin hat diesen Gedanken in seinem Film »Moderne Zeiten« schon 1936 auf den Punkt gebracht. Er spielt darin einen Fabrikarbeiter, der durch die eintönige Fließbandarbeit nicht nur motorische Störungen erleidet, sondern auch zunehmend gestresst ist. Sein Chef erhöht nämlich ständig die Geschwindigkeit des Fließbands. Und weil der Chef am liebsten auch die Pausen einsparen will, testet er an Chaplin eine automatische Fütterungsmaschine, die aber am Ende nicht richtig funktioniert und ihn malträtiert. Damit sagt er eine industrialisierte Gesellschaft voraus, in der das Wohl des Menschen weniger zählt als das Geld, in der Fürsorge und Selbstfürsorge nur als Störfaktoren bewertet werden. Anders ausgedrückt, der Mensch an sich ist nur noch so viel wert, wie er leistet. Ist das so? Leben wir in solch einer Welt? Ich muss auch an den australischen Hockeyspieler Matthew Dawson denken. Der 20-Jährige hatte sich während der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2024 den rechten Ringfinger gebrochen. Die Ärzte und Ärztinnen gaben ihm zwei Optionen: operieren und wegen des langwierigen Heilungsprozesses auf die Spiele verzichten oder die Fingerspitze amputieren und vielleicht doch bei Olympia teilnehmen. Er entschied sich für die Teilamputation. Wie wollen wir mit solchen Nachrichten umgehen? Wollen wir Sportler wie Dawson als Helden feiern? Und was vermitteln wir damit unseren Söhnen? Zeigen wir ihnen doch lieber moderne Vorbilder, wie die Weltklasse-Turnerin Simone Biles, der wir in der Doku Rise dabei zusehen können, wie sie sich über mehrere Jahre aus dem Leistungssport zurückzieht, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten und mit neuer Stärke wieder bei Olympia antritt, wo sie zeigt, dass Selbstmitgefühl nicht weniger leistungsfähig macht. Wir können unseren Söhnen zeigen, wie sie ihre Qualifikation und den Fachkräftemangel als Chance für eine bessere und gerechte Zukunft für alle nutzen können. Machtverschiebung. Das ist der Vibe der jungen Generation. So kritisiert etwa Luisa Neubauer bei einem Vortrag Firmen wie Siemens Energy, Deutsche Bank und Audi wegen Greenwashings und ruft Mitarbeitende solcher Firmen auf: Kündigt, arbeitet woanders. Zu spüren, dass Man in Care in jedem Beruf möglich ist, dass wir überall etwas bewirken können, darum geht's. Und wir können es unseren Söhnen vormachen. Dafür müssen wir unseren Job nicht kündigen. Wir können uns etwa als Gleichstellungsbeauftragte oder im Betriebsrat engagieren oder uns für ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen stark machen. Mut, Ideen, Begeisterung und Kraft brauche es, schreiben Konieczny und Stoßberger, und dass es keine Blaupause für den Weg in eine Arbeitswelt von morgen gebe. Trotzdem machen sie mehrere Vorschläge und zeigen, wie einige Unternehmen vorangehen. Arbeitszeiten, die zur aktuellen Fürsorgeverantwortung passen. Verantwortung und Begrenzung statt maximalen Wachstums. Kooperation, ein neues Verständnis von Hierarchien. Also Stellen, die funktional sind, aber keine Dominanz ermöglichen. Gerechte Gehälter, Verantwortungseigentum. Ich kenne ein paar Start-ups, in denen Mitarbeitende basisdemokratisch alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam treffen, sogar die einzelnen Gehälter. Und all diese Firmen sind in Verantwortungseigentum. Ergo, sie gehören sich selbst und Gewinn wird nicht abgeschöpft, sondern entsprechend dem Unternehmenszweck reinvestiert. Und alle Mitarbeitenden besitzen einen Teil des Unternehmens. Es kann also nicht verkauft werden. Bekannte Beispiele sind Ecosia, Startnext, Einhorn Berlin, aber auch ältere Unternehmen wie Bosch, Alnatura, Zeiss und Voss. Insgesamt 200 Firmen hierzulande. Allerdings ist die Umsetzung in Deutschland aktuell schwierig, weil es noch keine passende Rechtsform gibt. Doch das soll sich bald ändern. Der Gesetzgeber arbeitet an einer sogenannten Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, in Klammern GMGV. Und im Juni hat die Stiftung Verantwortungseigentum zusammen mit 22 Wirtschaftsverbänden inklusive 100.000 Mitglieder gefordert, dass die Politik, frei übersetzt, mal einen Zahn zulegen soll. Das Verantwortungseigentum wird auch gebraucht, weil hunderttausende Firmen in den nächsten Jahren an NachfolgerInnen übergeben werden müssen. Aber die meisten InhaberInnen finden sie nicht mehr in der eigenen Familie. Und junge, fähige Menschen außerhalb der Familie haben heute längst nicht mehr das entsprechende Vermögen, um diese Unternehmen kaufen zu können. Da heißt es, entweder gehen die Firmen in Verantwortungseigentum über oder den Bach runter. Das Hamburger Institut für Sozialforschung sieht den Wert von Fürsorge als entscheidenden Hebel, um durch Krisen wie diese zu kommen. Sozialforscher glauben, dass wir uns auf eine Welt einstellen müssen, in der das Immaterielle gegen das Materielle stark gemacht werden müsse, weil die Wohlstandsentwicklung in unserer Gesellschaft rückläufig sein wird. Wie sehen moderne Schulen aus in einer Gesellschaft, die nicht Produktivität, nicht das Bruttoinlandsprodukt, sondern das Gemeinwohl und Fürsorge als Leitsterne ernennt? Das will ich auf der Republika von 2024, einer jährlichen Konferenz für Medien- und Gesellschaftsthemen, herausfinden. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Care. Wie passend. Ich setze mich in zwei Vorträge von Hashtag Wir für Schule, einer Bewegung, die moderne pädagogische Ansätze in Schulen vermittelt. Emily Horbach, die im Internet auf den Namen Emmy the Teacher hört, sagt, dass es Dynamiken im Unterricht gibt, die gefördert werden, aber für das Lernen nicht förderlich sind. Etwa Cold Calls, also plötzliche Fragen an SchülerInnen, die hoffentlich gut zugehört haben und entlarvt werden, wenn nicht. Das schüre eine Atmosphäre der Angst und auch eine Hierarchie mit der Botschaft, dass Lehrkräfte ausschließlich lehren und die Kinder ausschließlich lernen. Aber Schulen sind für mein Verständnis nicht nur ein Lernort für SchülerInnen, sondern auch für die Lehrkräfte, sagt Horbach. Statt Cold Calls setze sie daher auf Transparenz und Vorhersehbarkeit im Unterricht und damit garantierten Erfolg. Zum Beispiel könnten Lehrkräfte erst eine Frage stellen und dann nötige Informationen bereitstellen. Als nächstes kommt Uli Marienfeld auf die Bühne. Er ist Schulleiter an einer evangelischen Oberschule in Berlin. Ich bin nicht gläubig, aber seine Sicht auf Kinder und die Welt hat mich begeistert. Es geht bei Schule um Zeit haben, ums Zuhören und darum, neugierig zu sein. Mathematik ist nicht das Wichtigste und Datensammeln ist kein Erkennen, sagt er. An seiner Schule seien alle willkommen. Niemand müsse in die Kirche eintreten, aber in der Schule dann schon am Gottesdienst teilnehmen. Die Gedanken sind natürlich frei. Auf Frontalunterricht verzichtet die Schule und setzt stattdessen auf projektbasiertes Lernen, um Zusammenhänge sichtbar zu machen. Außerdem gäbe es Fächer wie Verantwortung. Alle Kinder der Mittelstufe gehen an 2 Schulstunden in der Woche nicht zur Schule, sondern ins Altenheim oder an einen anderen Ort, an dem sie sich sozial, ökologisch oder politisch engagieren können. Das ist übrigens nicht nur gut für die Gesellschaft, sondern auch für die Kinder selbst. Forschende vermuten, dass Freiwilligenarbeit das Stressempfinden reduziert, die Lebenszufriedenheit und den Selbstwert steigert. Vermutlich hat das Fach Herausforderung ähnliche Effekte. Hier geht es darum, sich 1 bis 2 Mal pro Woche kleinen Abenteuern zu stellen, wie zum Beispiel einer Wanderung. Und im Bereich alternative Lernprojekte können die Kinder durch Kunst, Musik, Film oder auch ein Origami-Projekt Klausurenersatzleistungen erbringen. Das Motto lautet: Mach etwas und zeige uns, was dir wichtig ist.